Guten Morgen, Sportsfreunde und Freundinnen. Gleich zu Beginn eine kurze Richtigstellung. Ich werde in der Anmoderation sagen, wir haben den 17.10. Ist natürlich Bullshit. Wir haben den 17.09. Das mal kurz hier richtig gestellt. Warum? Es ist im Verlaufe des Podcasts schon einmal relevant, was für ein Datum wir haben. Von daher, sorry dafür. Wir korrigieren es im Podcast nicht. Deswegen jetzt hier 17.09. Folge 271. Viel Spaß mit Hot Seats and Cold Brews.
Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, Sportsfreunde, es geht weiter bei Hot Seats and Cold Brews. Eine neue Folge am Dienstag, den 17. Oktober 2024 haben wir schon wieder. Und bei mir in der Leitung sitzt der Lukas Ittenbach, ein talentierter Mountainbike-Racer. Wunderschöner Schnubbi-Träger und mittlerweile Redakteur beim größten oder zweitgrößten, da streiten sie sich immer, Mountainbike-Magazin Deutschlands. Hi Lukas.
So ist es. Hi Dennis, grüß dich.
Alles gut? Hast du gut geschlafen?
Ja, wunderbar. Also 9 Uhr, früheste Uhrzeit, zu der du mich aus dem Bett holen darfst. Das ist für mich schon als Nicht-Frühaufsteher early genug.
Ja, das liegt an meinem Podcast-Partner Tobias Woggon, das ist nämlich auch so ein Frühaufsteher. Und der hat mich auch immer oft schon genötigt, so früh Podcasts aufzunehmen. Ich mache das lieber abends, weil ich bin dann immer ein bisschen besser drauf. Und vor allem kann man dann auch ein Bier trinken. Unser Podcast heißt ja Cold Brews. Aber jetzt morgens um 9, da muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt eine Hopfenschorle aufmachen.
Das stimmt, da fühlt man sich abends auf jeden Fall besser mit.
Ja. Ich habe mich natürlich ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet, Lukas. Wir kennen uns ja über das Mountainbike-Magazin, aber du bist ja ursprünglich, sag ich mal, zum Mountainbiken bist du gekommen. Eigentlich habe ich gesehen über gesundheitliche Probleme.
Genau, das ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her. Ich glaube, es sind jetzt so roundabout 10 Jahre bei mir. Also vielleicht kurz zur Einordnung. Ich bin 2001er Jahrgang, also noch eine ziemliche Young Gun und jetzt 22 Jahre alt. Und genau, bin damals so 2013, 14 über einen Asthma-Background, dass ich da Probleme hatte, irgendwie zum Radfahren gekommen, war eigentlich nie der sportliche Typ so in der Kindheit und dann so in der frühen Jugend irgendwie gesagt bekommen, hey, wenn du das in den Griff bekommen willst, dann hilft Ausdauersport immens und das hat total funktioniert und so ist irgendwie, hat mich der Virus Radfahren befallen. Und ja, jetzt 10 Jahre nicht mehr losgelassen und hat sich dann immer entwickelt von irgendwie bisschen Radfahren mit Papa bis zum ersten Rennen und dann zwischendurch auch das relativ professionell gemacht und jetzt irgendwie dann Hobby zum Beruf gemacht.
Ich wollte sagen, du bist auch Bundesliga gefahren, ne? Du hast auch ein paar Podiums eingefahren. Du bist, das habe ich gelesen, deutscher Meister im Cross-Duathlon. Was ist das?
Na, Dritter war ich da. Das war,
Dritter. Ah, okay.
Das war Heimrennen hier bei uns in Trier, ich glaube 2019. Cross-Duathlon heißt Laufen, Radfahren, Laufen und da bin ich auch Mitglied in dem Verein hier und das ist eigentlich ein cooles Format, weil es dann halt noch eine weitere Disziplin ist, auch wenn ich jetzt nicht der begnadetste Läufer bin, aber irgendwie nochmal so eine coole Geschichte auf jeden Fall, aber ganz nach vorne hat es dann nicht gereicht. Ich glaube, gewonnen hat da der Leon Kaiser damals, der in dem Jahr auch Juniorenweltmeister war. Also da hatte ich dann doch auf jeden Fall das Nachsehen und auch nicht nur mit einem kleinen Abstand.
Ja, dann ist ein dritter Platz aber auch keine Schande, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, ansonsten Bundesliga gefahren eine Zeit lang. Da gab es keine Podiumplätze, da war es auch ein Stück weit weg von und auch nie in Weltcup gefahren. Aber ja, so von der U17, U19 und ich glaube dann jetzt erstes, zweites Jahr U23, bin ich Cross-Country- und Marathonrennen gefahren. Das ist so das, wo ich herkomme, wo die Wurzeln liegen auf jeden Fall. Auch dann 2 Jahre lang, das waren eigentlich so die 2 Jahre, wo ich dann schon Vollzeit bei der Motorpresse in Stuttgart das Volontariat gemacht habe. Das war 2021 und 2022 war ich auch dann bei dem German Technology Racing Team, also einem Cube Factory Cross-Country Team. Wo ich definitiv nicht zur Spitze der Mannschaft gehört habe, aber einfach auch da nochmal ja, so ein bisschen versucht habe und gesehen habe, was gehört eigentlich dazu, wenn man irgendwie im Cross-Country vorne mitfahren will, da mit den Jungs. Und das war auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen, ein cooler Abschluss der Cross-Country-Karriere, aber doch so ein bisschen, weil man einfach nochmal geschaut hat, okay, was ist möglich von mit dem Trainingsaufwand, der halt realistisch betreibbar ist, neben der Arbeit noch.
Ja, genau. Du hast ja schon gearbeitet, wie du sagst. Und wie viel hast du denn trainiert? Wie viele Kilometer hast du denn abgespult im Jahr?
Beim Jahr auf Mountainbike so, ich glaube, das Jahr, als ich Abi gemacht habe und viel Zeit hatte zwischen Abi und dem Praktikum, so 15.000, 16.000 Kilometer Radfahren. Und
Das
halt
schaffen manche
viele,
nicht mit dem Auto.
viele, viele MTB-Kilometer, gell? Also die sind halt entsprechend langsamer. Und jetzt haben wir uns da irgendwie eingependelt bei 5.000, 6.000 oder so. Also ich habe immer noch mega viel Spaß am Radfahren, mache regelmäßig verschiedene Rennen, aber ich sag mal so, die Wurzeln, die da entstanden sind, jetzt ist der Baum wesentlich breiter geworden irgendwie. Ich habe halt, es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, habe irgendwie an allem Spaß, jetzt von Rennrad, Gravel, Cross Country bis hin dann jetzt zu E-Bike und Enduro. Deswegen manchmal irgendwie schwierig, das so zu priorisieren, zu sagen, an dem Wochenende will ich jetzt Enduro anfahren oder Marathon oder einfach mal gar nichts machen.
Du bist jetzt Edelamateur, du machst einfach alles.
Genau. Ja, da kann man sich einfach aussuchen, worauf man Lust hat. Und dann irgendwie noch über einen sehr guten Kumpel, den Jens Roth, der Cross-Triathlon-Profi ist, so ein bisschen Triathlon-Luft geschnuppert, jetzt so vor boah, 2, 3 Jahren. Und das kam jetzt auch noch so dazu. Da habe ich irgendwie auch voll Spaß dran, sei es auf der Straße, auf dem Rennrad oder jetzt bei einem Cross-Triathlon, also quasi Schwimmen, Mountainbiken, Crosslauf. Das macht halt auch Bock. Und irgendwie jetzt ist so das Repertoire an Sportarten, an denen ich nicht Spaß habe, oder Disziplinen, ist noch breiter geworden. Aber es ist halt irgendwie auch cool, dass man irgendwie nicht sagt, das könnte ich mir auch nicht mehr vorstellen. Ich fahre jetzt an 20 Wochenenden im Jahr Cross-Country-Rennen, immer und halt nichts anderes, sondern halt einfach ja so breit aufgestellt, bis du es so sagen kannst. Heute mache ich das, morgen habe ich aber Lust darauf.
Ich glaube, das ist ja auch, was so viele an dem Sport so geil finden, diese Vielseitigkeit, ne? Also selbst wenn du dich nur auf Radfahren beschränkst, aber da gibt es ja so viele Möglichkeiten, E-Biken, Rennradfahren, Graveln, Mountainbike, und allein das Mountainbiken bietet so viel, Cross-Country, Marathon, Downhill, Enduro, das ist ja
Total.
Wahnsinn. Aber wie
Ja.
und wann bist du auf die Idee gekommen, eigentlich bei der Motorpresse mal anzuklopfen? Also Mountainbike-Magazin ist ja Teil der Motorpresse.
Genau. Das ist schon eine ganz schöne Weile her jetzt. Also ich habe Ende 2020 mein Praktikum gemacht, 3 Monate. Und das Bewerbungsgespräch war so, war kurz vor dem Corona-Start, ich glaube im Februar 20. Aber ich habe schon echt so 2, 3 Jahre vorher mal so die Fühler ausgestreckt, weil ich immer beim Lukas Hoffmann, meinem Kollegen und Namensvetter, gesehen habe, hey, irgendwie das, was der macht, das sieht ganz schön geil aus. Weil es sieht natürlich bei uns immer aus nach, hey, die fahren Rad. Die haben immer
Urlaub,
das
die machen den ganzen
Neueste.
Tag nur Urlaub.
Ja,
Nur für die geilsten
und
Sachen
vor allem,
fahren.
genau, die fahren immer das neueste, geilste Material. Und das stimmt auch. Und das sah halt nicht verkehrt aus. Und da habe ich halt mal so, boah, wie alt war ich da? Vielleicht 15, 16. Ich habe mal so gefragt, hey, wie schaut's denn da aus? Und war so, ja, mach doch erstmal Abi und dann kommst du auf ein Praktikum vorbei. Und
Kanntest du den
dann bin
Lukas da
ich,
schon? Den
ja,
Hoffmann?
so ein bisschen übers Rennen fahren, tatsächlich nur so halb persönlich, aber wie das halt heute ist, über Instagram und Co. immer mal geschrieben und so. Und genau, dann kam ich da drauf zurück. Er war, glaube ich, auch relativ überrascht. Ah, witzig, der Junge hat es nicht vergessen. Und ich hatte da ja mal geschrieben, kommst du mal auf ein Praktikum? Und dann hatte er da auch eine Connection hergestellt und ich irgendwie so eine Initiativbewerbung gemacht und Vorstellungsgespräche und hatte auch alles geklappt. Und so bin ich dann viele, viele Monate später da gelandet und saß auf einmal in einer Redaktion, habe da mein Praktikum absolviert, aber witzigerweise eigentlich so ein bisschen ohne den Hintergedanken, ich will jetzt Redakteur, Journalist werden, ich will jetzt hier eine journalistische Ausbildung absolvieren, sondern eigentlich eher so ein bisschen naiv blauäugig, könnte man sagen.
Du wolltest
Jetzt mal
einfach nur geile
gucken.
Fahrräder fahren.
Ja, und einfach mal so schauen, hey, was machen die da? Und dann aber zum einen realisiert, dass es ungefähr so cool ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zum anderen halt auch quasi ein Berufsbild irgendwie dahinter gibt und ich mich scheinbar auch ganz gut angestellt habe und so von den Eingangsvoraussetzungen für so ein Volontariat, also quasi 2 Jahre Redakteursausbildung in dem Verlag, zwar nicht die Hauptvoraussetzung Studium mitgebracht habe mit meinen dann zarten 19 Jahren, Aber ja, halt einfach diese Begeisterung zum Radfahren, halbwegs gut auf dem Rad gehockt und irgendwie ein bisschen Skills mitgebracht. Ich konnte in Ordnung schreiben, glaube ich, und so durfte ich dann bleiben.
Ja, mega. Ich kann mich noch erinnern, unser erster gemeinsamer Auftritt war ja hier bei mir um die Ecke in Wuppertal, bei diesem Red Bull, wie hieß das noch? Hill Thrill oder wie hieß das Rennen?
Red Bull Radical im Steinbruch.
Red Bull Radical im Steinbruch, genau. Das fand ich sehr geil. Das ging ja nur bergauf gefühlt, ne? Aus dem
Ja.
Steinbruch raus. Und ich dachte mir schon, wie gestört muss man sein, als du mir das erzählt hast, dass das da so ein Rennen hier bei mir stattfindet. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
Ja.
Aber als ich vor Ort war, dachte ich mir, ey, obwohl das nur hoch geht, würde ich auch mitfahren. Das sah so geil
Voll
aus.
geil, gell? Unten so zwischen zwei Baggern gestartet, dann aus diesem Steinbruch rausgekraxelt, nochmal kurz diese Seile hochgeklettert.
Genau,
Also
das
war
war
schon ein
jetzt
witziges
für
Event.
mich. Genau, wie viel Höhenmeter ging es da raus? Der Steinbruch ist ja ziemlich tief. Das waren ja locker 200 Höhenmeter, die
Boah,
du erstmal aus dem
ja,
Steinbruch
sowas um die Ecke,
rausgekraxelt musstest.
200, 300 und dann ging es halt noch so richtig cool trailmäßig durch den Wald und es war
Ja.
alles quasi deren Firmengrund, also jetzt nicht irgendwie offizieller Stadtwald oder was auch immer,
Nee,
sondern
da kommst du
halt
sonst überhaupt nicht rein.
deren Arbeitsgelände, das war schon witzig.
Ja, ich kenne es nur, weil wir da ab und zu mal für den Garten so ein paar Steine gekauft haben, tatsächlich. Aber
Ja.
selbst in dem Steinbruch drin war ich auch noch nicht und das fand ich schon spitze. Und dann waren wir, ich glaube, 2 oder 3 Tage vorher da, um für die Geschichte ein paar Bilder zu produzieren. Und da habe ich schon so deine Nervosität auch gespürt, dass du unbedingt liefern wolltest. Da hattest du, glaube ich, schon richtig Bock, auch länger bei der Mountainbike zu bleiben, ne?
Ja, stimmt. Da war ich tatsächlich so motiviert, das war auch schon während des Volontariats, das war Sommer 21. Da war ich so motiviert, dass ich eigentlich die Geschichte gemacht habe, während ich gar nicht quasi gerade bei dem Titel war. Also es gibt immer so Ausbildungsstationen und nach einem halben Jahr in der Stammredaktion, was dann bei mir so die Radtitel waren. Wir haben ja auch neben Mountainbike noch zum Beispiel das Roadbike-Magazin. Und da war ich zu der Zeit in Köln, also unweit von Wuppertal, und war da auf Ausbildungsstation bei so einem Pay-TV-TV-Sender Thema Autos, was eigentlich jetzt mit unserem Tagesgeschäft wenig zu tun hat. Aber ja, habe es mir nicht nehmen lassen, da die Reportage zu machen. Und wie du gesagt hast, auf jeden Fall Bock da irgendwie abzuliefern, was den Takes, die Geschichte angeht, aber auch das Rennen. Und meine erste Connection mit dir war aber, glaube ich, früher, weil wir hatten mal noch eine Fotoproduktion noch im Winter vor dieser Aktion, also irgendwie Winter 20 auf 21, wo wir in der Pfalz waren mit dem Prof und mit dem Dennis, mit dem anderen
Stimmt.
Dennis. Und da ist eigentlich die Anekdote so ein bisschen, dass ich dir immer im Weg rumstand. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Weil wir waren halt zu viert, also locker drei, vielleicht sogar vier Fotofahrer. Und immer, wenn da irgendein Foto gemacht war, das war jetzt auch eins meiner ersten Shootings, und dann du hattest voll deinen Flow, der Prof, der Dennis, die waren schon 100 Mal dabei. Und ich war immer so ein bisschen lost, ey, wo stehe ich jetzt? Und dann immer so, hey, Dennis, wo stehe ich im Weg? Ja, du stehst im Weg. Geh mal da rüber. Geh mal hinter mich, hinter die Kamera. Da bist du immer ganz gut aufgehoben. Dann bist du nicht im Bild.
Ja.
Das ist so die erste Erinnerung, die ich definitiv an uns beide habe, wie wir versucht haben, gemeinsam zu arbeiten.
Stimmt, aber es hat ja gut geklappt. War das nicht dieses Shooting, wo es so grottiges Wetter war, wo dann der Nebel so durch den Wald zog und so und wir dann, oder war das
Ja,
noch später?
das weiß ich gar nicht, aber das war auf jeden Fall auch so eine kalte Pfalzproduktion. Das war, ja doch, das war mit dem Nebel, wo wir diese Trail-Hartels dabei
Ja,
hatten.
ja. Boah, das weiß ich, das war
Und
voll schlimm. Es war kalt, es war mieses Wetter, es hat genieselt,
ja,
es
ich
war nur
glaube, irgendwann auf so einem
Nebel.
Felsen oben ist es aufgegangen, aber das war doch
Ja.
irgendwie gezeichnet durch Nebel und wenig Sicht, auch für dich aus der
Ja, ja.
Kameraperspektive.
Genau, ich hatte entweder Nebel oder Lukas Ittenbach vor mir.
Das ist die Frage, was schlimmer ist, gell?
Ja, aber ich sage den Leuten immer, stellt euch hinter mich oder halt da, wo meine Tasche liegt oder die anderen Räder stehen. Das sind immer sichere Orte, die nicht drauf sind. Aber ja gut, war das erste Mal für dich, ist doch völlig
Ja.
in Ordnung. Ich habe das nicht so markant in Erinnerung wie du, aber
Ja,
diese
doch.
unterschiedlichen
Aber
Emotionen.
jetzt habe ich es verinnerlicht und wir sind ja auch zum Dream Team geworden bei der einen oder
Ja.
anderen Produktion seitdem.
Auf jeden Fall. Also du hast eine steile Karriere hingelegt, sowieso. Nicht mehr nur, dass du jetzt auch der Redakteur bist, sondern auch aber das habe ich dir neulich schon gesagt, deine Fahrradskills, die haben sich auch so entwickelt von einem, ich sag mal, Cross-Country-Fahrer, der nur Cross-Country fährt,
Ja.
bist jetzt so richtig mit Enduro-Vibes unterwegs und sendest jede Kante und so, finde ich schon mega cool. Aber das habe ich bei so vielen Redakteuren schon erlebt. So, klar, du hast den ganzen Tag mit Fahrrädern zu tun, fährst viel. Du hast auch voll Bock auf den Job, das merkt man ja auch. Du bist so
Ja.
motiviert, immer ein gutes Ergebnis abzuliefern. Ja, das zahlt sich aus.
Ja, ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass man keine Berührungsängste hat. Also, es ist zwar immer doof, wenn man irgendwann so gut wird, dass man nicht mehr nur der Cross-Country-Redakteur ist, sondern auf einmal halt doof gesagt alle Kategorien so ein bisschen beherrscht und irgendwie auch auf ein E-Bike-Presscamp oder Enduro-mäßig unterwegs sein kann. Aber das hat mir mal geholfen zu sagen, hey, da liegen zwar meine Wurzeln, das macht mir Bock, aber lass halt trotzdem alles ausprobieren, ob das jetzt ein Trailbike, All-Mountain, Enduro ist. Ich bin noch nie Downhill gefahren. Ich glaube, das ist aber auch so ziemlich das Einzige. Bin ich jetzt auch nicht so heiß drauf, muss ich sagen. Aber wenn man Enduro im Bikepark unterwegs sein oder Mittagspause auf dem E-Bike in Stuttgart, das sind schon Sachen, die ich mega genieße, wo ich dann jetzt auch irgendwie das Laktatgehassel auf dem XT-Rad nicht unbedingt so sehr vermisse.
Aber um unsere Hörer vielleicht noch ein bisschen abzuholen hier, wie sieht denn so ein Testalltag, wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja nicht ganz, glaube ich, nicht ganz so rosig und blumig, wie wir das jetzt hier skizzieren. So geilstes Rad, dann gehst du ein bisschen Fahrrad fahren, Sonne scheint, Stratmann steht in der Ecke, macht noch ein Foto und fertig. Das ist ja schon auch echt Arbeit, kann man ja nicht anders sagen, ne?
Voll. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit und viel Planung drumrum. Und eigentlich ist es so, dass wenn ich jetzt bei einem Test, bei einer Geschichte, das sind dann ja oft im Magazin so 20 Seiten, dann bin ich irgendwie zum Beispiel der verantwortliche Redakteur jetzt. Und dann betreue ich die Geschichte von Bestellungen der Testräder und auch Entscheidungen über das Testfeld bis hin zu, die Räder kommen nach Stuttgart. Man checkt nochmal alles, Messdaten wie Geometrie, Gewicht etc., checkt nochmal alles und dann eben testen, schreiben bis hin zur Veröffentlichung begleitet man quasi so ein Testprojekt von Anfang bis Ende und zieht sich dann eigentlich über, wenn man einen guten Bestellvorlauf hat, was oft nicht der Fall ist, einige Hersteller hassen uns dafür, wenn man dann 2 Wochen vorher sagt, hey, habt ihr nicht folgendes Rad in genau dieser Größe und Farbe? Bitte quasi morgen für uns in Stuttgart gefühlt manchmal. Aber so zieht sich so ein Projekt locker über, sagen wir mal, zwischen 4 und 6 Wochen hin. Und bei so einem typischen Vergleichstest und dann geht man eben hin und schaut, was sind so die aktuell spannendsten Räder. Was kommt neu, was passt gut zusammen, um vielleicht Räder zu vergleichen. Und genau, dann bekommen wir die Räder eben für den Zeitraum des Tests, und das kann man auch mal sagen, zur Verfügung gestellt. Eben und
Wie, ihr dürft
genau.
die nicht behalten?
Nee, das ist so ein Irrglaube, wo man vielleicht als Redakteur auch manchmal froh wäre, es wäre keiner. Aber rein so wegen Befangenheit macht es natürlich schon Sinn irgendwo, dass wir die zur Verfügung gestellt bekommen und dann ja nach dem Test irgendwann zurückgeben. Die einen Hersteller nehmen das ernster, die anderen weniger. Also die einen oder anderen, vor allem großen, die haben, glaube ich, so große Testpools an Bikes. Wenn da mal irgendwie ein Rad 6 oder 8 Monate bei uns steht, das interessiert die gar nicht. Da kommt dann irgendwann im November, hey, wir machen gerade Inventur. Habt ihr noch Fahrräder von uns? Ja, irgendwie 12. Kommt die ruhig mal holen. Weil ich meine, bei uns geht es ja auch immer weiter und dann kommen neue Bikes und das ist schon so, dass ja, selbst wenn ich jetzt das absolute Traumrad da stehen habe, das irgendwie im Cross-Country-Test den Testsieg geholt habe und das ist ein überragendes Rad in meiner Größe, ich käme rein zeitlich gar nicht dazu, das jetzt noch 10-mal zu fahren dieses Jahr. Also das ist auch so einer der Hauptnachteile für mich persönlich, was mich inzwischen schon auch so ein bisschen stört, man kommt nicht mehr aufs eigene Rad. Also klar, man weiß, wie alles fährt und legt sich dann vielleicht auch mal was zu. Also ich selbst besitze ein Rennrad, ein Hardtail, ein Race Fully und so ein Trail- oder Mountainbike. Und die fahre ich halt kaum, gell? Das ist manchmal so ein bisschen schade, dass man dann halt quasi immer nur auf den Testbikes unterwegs ist. Aber gleichzeitig natürlich auch, ja, ein Riesen irgendwie USP an dem Job, dass man das halt hat. Und ich sage immer, wenn jemand fragt, ja, es ist irgendwie so der geilste und vielleicht auch einer der einzigen Jobs, ein Stück weit, klar, nicht 24/7, aber fürs Radfahren bezahlt zu werden, ohne dass man das Talent hat, in irgendeiner Kategorie Profi zu sein.
Ja, ich glaube, muss man auch gar nicht sein. Ich glaube, das ist, wenn du Profi bist, ist, glaube ich, eher ein Nachteil, weil du dann dich so gut auf alle Sachen einstellen kannst und kompensierst mit Fahrttechnik und so und vielleicht viele Details an so einem Rad gar nicht aufdeckst. Ich glaube, das ist manchmal vielleicht sogar besser, wenn man näher an dem Leser, sag ich jetzt mal, dran ist, als an
Ja.
einem Profi.
Ja, und du bist natürlich auch in so deiner Bubble, wenn du jetzt für irgendein Team fährst, dann fährst du halt von Hersteller XY eben die Räder und kennst die. Und du denkst natürlich auch, es wären die geilsten des Planeten. Und ich meine, ein gut eingestelltes Rad, unabhängig des Herstellers, ist für einen selber ja oft eh das geilste Rad der Welt. Und das ist auch cool und gut so. Aber es ist halt schon immer spannend, so am Zahn der Industrie oder am Zahn der Zeit zu sein, alles immer direkt mitzubekommen und so einordnen zu können, okay, was halte ich jetzt davon? Ist das spannend? Wird das ein Ding? Und ja, das ist schon was, was man ja selbst, wenn man bei einem Hersteller arbeitet, gar nicht hat. Also ich glaube, das ist wirklich, ja, wahrscheinlich der einzige Job, wo man so breit alles Neue halt einfach, ja, in Anführungszeichen bekommen und fahren darf.
Ja, also die Chance hat ja eigentlich kein anderer. Selbst die Hersteller selbst, die kaufen sich ja nicht von allen
Ja.
anderen Konkurrenten die Räder und fahren die dann gegen. Also vielleicht machen es ein paar große, aber kleine können sich das ja auch nicht
Ja, und vor allem
erlauben.
nicht über die Breite, über die Kategorien hinweg. Also ich glaube, so Motorenhersteller, die besorgen sich ja sicherlich das ein oder andere Rad, das ein oder andere Rad und vergleichen alles und wissen auch alles über die, ja, über die anderen Marken links und rechts.
Ich glaube auch, für so einen Typen wie dich, so für einen Testredakteur, ist es auch schwierig manchmal, wie soll ich sagen, so offen zu bleiben im Kopf für Räder, die ihr da testet, um immer auch zu merken, für wen sind die eigentlich? Also für wen sind die gemacht? Weil
Ja.
ist klar, dass du vielleicht ein Rad manchmal nicht so toll findest, aber für die Nische, für die es konstruiert wurde oder für die Zielgruppe ist es super. Also ich war beispielsweise gerade, wir waren shooten für eine Marke, ich will den Namen jetzt nicht sagen, macht tut doch nichts zur Sache. Die Räder haben mir jetzt eigentlich gar nicht getaugt. Die hatten ziemlich viel Spacer-Turm vorne unterm Lenker. Die waren super schwer, weil sie einen recht großen Akku hatten. Also es waren E-Bikes und so. Puh, also die würde ich geschenkt nicht fahren wollen, so jetzt mal übertrieben gesprochen. Ne?
Ja.
Und aber die haben eine Zielgruppe, die findet genau das geil. Ne? Die wollen Reichweite,
Ja.
die wollen fettes Fahrwerk. Die wollen Spacer-Turm, damit sie aufrecht sitzen und so. Und das muss man ja auch alles bedenken. Und ich glaube, das ist manchmal auch so vielleicht die Schwierigkeit, ne? Sich so in den
Voll.
End-User reinzudenken.
Ja, ich meine, bei manchen Fragen gibt es natürlich ein richtig und falsch und ein, das passt jetzt oder das passt nicht. Also sagen wir jetzt einfach mal an einem Enduro-Rad große Bremsscheiben oder so, das ist halt ein No-Brainer, wenn da jetzt irgendjemand irgendwie, sag ich mal, eine 180er Bremsscheibe hinten speckt oder so, das kann man kritisieren. Aber andere Themen sind natürlich schon, so wie du sagst, zielgruppenabhängig. Da muss man auch sagen, wir als junges Redakteursteam müssen uns das auch oft vorhalten und einfach nochmal selbst daran erinnern, dass wir nicht für uns schreiben und nicht für unsere Kumpels links und rechts, sondern dass halt unser Leser auch nicht wir sind, sondern halt im Schnitt 45, 50-jährige Leute, die vielleicht eher die Touren- und Alpencross-Onkels sind, wie wir mal so schön sagen. Und ja, da muss man sich halt dran erinnern. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Test von einem Trailbike genauso gültig für jemanden, der jetzt sportiv unterwegs ist. Vielleicht holt ihn das weniger ab, weil man dann in einem gewissen Bereich auf Themen vielleicht zu wenig eingegangen ist. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich auch so beim Schreiben nochmal vielleicht für den Leser, für den man schreibt, einige Sachen nochmal erklären. Für den ist vielleicht nicht selbstverständlich, was ist jetzt ein Mallet-Hinterbau, was ist ein Flip-Chip oder ein Mallet-Laufrad hin,
Ja.
Mallet-Laufradsatz hinten mit einem kleinen Hinterrad, dass man das halt einfach nochmal in einem Beisatz erklärt. Okay, kleines 27,5 Zoll Hinterrad, warum? Solche Dinge einfach, gell?
Ja, also da hat die gerade die Bike-Industrie, die geizt ja nicht mit Fachbegriffen um sich zu werfen. Ne?
Ja.
Da, also teilweise blickt man selber nicht durch. Ich baue mir gerade ein Rad auf und dann passt das wieder nicht und dann hast du da einen anderen Standard und dann drückst du mal auf den falschen Bestellknopf, hast einen zu schmalen
Das
Lenkerdurchmesser, passt
stimmt.
nicht in den Vorbau. Das ist schon so crazy unübersichtlich geworden. Und ich weiß auch nicht, wie man da rangehen will, weil jeder Hersteller natürlich auch bemüht ist, irgendwie sein eigenes Ding
Ja,
zu machen, aber
voll.
dem Endkunden hilft es nicht immer.
Ja, so ein Stück weit ist natürlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen unser Glück, aber aber nicht verkehrt für uns, weil du durch diese Erklärbedürftigkeit vieler Sachen natürlich auch ein Informationsbedürfnis beibehältst und wir relevant bleiben auch darüber, dass Sachen erklärt werden müssen. Und ich denke mal, dass wir da halt auch in Zukunft ganz bewusst anpacken müssen, zu sagen, okay, so funktioniert das und halt einfach Sachen von Grund auf zu erklären oder auch einfach tiefer gehen zu erklären. Wir hatten echt coole Stories jetzt, zum Beispiel eine große Geschichte über Geometrien. Wo kommen die her? Wie sahen die mal aus? Wo geht's hin? Was ist gerade so je Kategorie typisch in Sachen Reach, Radstand, Lenkwinkel und sowas wollen wir jetzt auch nochmal machen mit Hinterbauten und Kinematik, was glaube ich einfach für viele super spannend sind. Das sind auch Sachen, die ich dann, ich habe die Geschichte nicht geschrieben, aber beim Lesen oder wenn ich es selber machen würde, beim Recherchieren einfach super viel lernen und mitnehmen. Und das ist halt spannend, wenn man mal so eine Geschichte hat, wo man sagt, okay, die finde ich selber mega spannend und ich glaube, dann nehmen die Leute halt einfach viel Technikwissen mit für den Radalltag so.
Total. Und ihr testet ja auch nicht nur, dass ihr jetzt einfach so bunt durch den Wald fahrt, sondern es ist ja auch mal jedes Rad auf derselben Strecke bei selben Bedingungen. Das ist ja das eine, das ist so die Subjektivität, aber ihr gebt euch auch voll viel Mühe, die Räder noch zu vermessen, zu wiegen, ne, die Herstellerangaben zu überprüfen. Das ist ja auch nochmal ein Batzen Arbeit, der dahinter sitzt. Aber machst du das dann auch? Zerlegst du Räder und wiegst die oder?
Also wir haben noch den Jens Kraft, unseren Edelhelfer sozusagen auf technischer Ebene, der dann verantwortet zu schauen, dass die Räder, wenn sie angekommen sind, aufgebaut werden, gecheckt werden, gegebenenfalls Geometrie, Daten etc. geklärt werden, wiegen, einmal eben Gesamtgewicht, Laufradgewicht, Rahmengewicht nehmen wir nicht oder nicht mehr. Also das sind keine Sachen, wo wir noch Vergleichswerte nehmen, dementsprechend auch nicht bei Steifigkeit, weil, ja, ich meine, ich bin erst 4 Jahre dabei, aber eigentlich ist der Background quasi, dass es alles auf so einem hohen Level irgendwann war, dass man halt auch gesagt hat, okay, es macht rein effizienztechnisch keinen Sinn mehr, quasi alles zu zerlegen, um dann festzustellen, dass alle sozusagen sich im grünen Bereich bewegen. Und andererseits kann man natürlich auch mit unserer ja, Teamstärke dann einfach mehr Zeit auf dem Trail verbringen und Fokus auf den Fahreindruck legen und dann auch sagen, hey, ich möchte das Rad einmal in dem Gelände einmal so fahren, um dann auch so ein bisschen abzuwiegen, okay, für was du eben gesagt hast, für welche Art Fahrer, für wen ist das, für wen taugt das Rad? Und ja, genau, bei einem Vergleichstest ist es so, dass wir dann halt immer auf derselben Strecke, selbes Wetter, selber Tag fahren, ist auch immer ein cooler Arbeitstag, aber auch mega anstrengend. Danach werden immer alle Testeindrücke notiert, meistens mit einem Arbeitskollegen zu zweit, dritt, noch mit einem externen Testfahrer manchmal, wie dem Prof oder hier dem Julian Claudi. Und ansonsten gibt es natürlich auch Testbikes, die jetzt nicht im Vergleich zueinander stehen, sondern oft sind das dann die neuen Modelle, die wir dann zur Verfügung gestellt bekommen und dann auch über längere Zeit einfach testen. Die nehme ich dann auch manchmal mit nach Hause, nach Trier, wenn ich da unterwegs bin, mal eine Woche oder zwei und fahre sie da oder in Stuttgart oder wenn es sich anbietet, mal irgendwie im Trailpark oder Bikepark, je nach Kategorie. Das sind dann oft auch Räder, die wir dann ein bisschen länger, ausgiebiger, verschiedener fahren können.
Und jetzt für einen Endverbraucher, was für Möglichkeiten gibt es da, dass der mal so Räder testet, so direkt gegeneinander? Da sagst du, ich fahre jetzt mal das und fahr mal das und fahr mal das. Hast du eine Idee?
Ja, genau. Ich meine, jetzt diese Woche findet ja unser Testival in Brixen statt, im schönen Italien, wo wir jetzt auch vor 2 Wochen gemeinsam waren, das schon mal etwas auskosten konnten. Und da gibt es ungefähr 50 Aussteller, davon einige der großen Radmarken mit den spannendsten neuen Motoren, viele Kategorien vertreten vom Gravelbike bis zum Enduro und E-Bike und da kann man die Räder tatsächlich mal fahren, also nicht wie auf dem Parkplatz des Radladens, wo man sich mal draufsetzen kann und maximal noch die Sitzposition irgendwie beurteilen kann, sondern da geht es einfach hoch auf die Trails, wo man dann ja wirklich Zeit auf dem Rad verbringen kann und vielleicht danach einen finalen Testeindruck und auch Ich glaube, dafür kommen einige auch eine Kaufentscheidung hat. Hey, taugt mir das oder ist es das Rad nicht?
Genau, ich denke, es ist auch super wichtig, einfach mal ein Feeling dafür zu kriegen, wie unterschiedlich Räder sein können. Ne? Du hast beim Hersteller
Total.
A ein Rad, ich sag mal, für 5.000 Euro, beim Hersteller B ein Rad für 5.000 Euro, beide ungefähr gleich gespeckt. Und dann entscheiden die Leute ja, welche Marke finde ich besser oder welche Farbe gefällt mir mehr. Aber in Brixen oder auch bei anderen Testables hast du die Möglichkeit, so Räder wirklich mal gegeneinander zu fahren und zu merken, ey, da sind noch mehr Unterschiede außer Specs und Preis. Und das finde ich mega spannend.
Voll, voll. Das ist das Geile. Und ich glaube auch so Thema Leiter EMTBs sind wir da eigentlich gut vertreten, weil wir echt TQ, Fazua, Bosch von allen mehrere Aussteller auch vor Ort haben, auch zwei der Motorenhersteller selbst. Und da kamen jetzt auch viele Anfragen, hey, was, welche dieser Räder kann man testen? Da hatte ich das mal so für jemanden in einer E-Mail zusammengefasst und das ist echt viel. Also ich glaube, das ist wirklich einer der einzigen Orte, wo man dann sagen kann, ich kann jetzt mal Bosch SX gegen Fazua Ride 60 und TQ fahren und sagen, okay, ich bin jetzt in zwei, drei Tagen alle drei Systeme gefahren und weiß danach, welcher wie funktioniert. Im Idealfall kann man dann so ein bisschen unseren Testeindruck, dass das wir immer schreiben, nachvollziehen. Aber es ist, wie du sagst, es ist ganz anders. Es ist einfach nochmal selber zu erleben, was wir mit unseren teilweise, ja, wie soll man sagen, blumigen Schrägstrich Fachformulierungen irgendwie meinen. Und man das dann auch einfach so ein bisschen auf seinen Riding-Style, auf seine Home-Trails irgendwie ummünzen kann und weiß, okay, so fährt dieses Rad und das passt für das, was ich damit vorhab. Oder ich muss mich nach was anderem umschauen, irgendwie so.
Ja, also jetzt Donnerstag bis Sonntag, Testival Brixen kann man empfehlen. Ist fast direkt hinter der Grenze, also man muss nicht tief nach Italien rein, ist Südtirol.
Ja.
Boah, mega gut, ich freue mich auf Pizza, Pasta, Prosecco, Aperölchen und schönes
Radfahren. Auf jeden Fall. Das ist auch immer ein gutes Team-Event. Also ich meine, wir sind kein riesiges Team, das stellt man sich manchmal größer vor, als es ist. Also wir sind im Prinzip Redaktionsleiter plus vier Redakteure plus Grafik, Werkstattleiter und dann klar noch so ein bisschen Social Media, Online-Redaktion etc. Aber so unser Kernredaktionsteam, das ist echt relativ klein und so ist es immer mega schön für uns so als Saisonausgang, nicht nur für die Besucher, sondern auch einfach für die Redaktion, nochmal alle zusammenzukommen und irgendwie 4 Tage gute Zeit in Italien zu haben.
Ja, mega. Du hast eben ganz kurz, du hast das Thema Leit-EMTB angesprochen. Ist das ein Hype oder ist der schon vorbei?
Ich glaube, das ist kein Hype. Ich glaube, das Thema bleibt, aber womit ich mich auch schwer tue, ist, dass ich gerade so eine Zwischenkategorie aufbauscht, irgendwo zwischen Light und Full-Size-Bike. Dem Baby will man jetzt auch irgendwie noch keinen Namen geben. Aber ja, solche Bikes wie Kendall Motera SL, Orbea Rise oder Bikes dieser Kategorie, die halt irgendwie so dazwischen liegen und jetzt vom Gewicht in diese Light-Bike-Schiene gehen, aber einfach mehr Power, mehr Drehmoment haben. Und da würde es, glaube ich, spannend, wie die Leute das am Ende für sich einordnen. Ob jetzt wirklich jemand sagt, ich möchte 18 Kilo und 18 Kilo Rad fahren, aber dafür habe ich wenig Power. Und ich muss zugeben, von diesen 4, 5 großen Leitsystemen, sagen wir jetzt mal Bosch, Fazua, TQ, Specialized, Schrägstrich Male, davon sind mir 2 einfach, muss ich sagen, für meinen Daily Use sind mir 2 auf jeden Fall halt zu schwach. Und Bosch und Fazua sind halt je nach Einsatzzweck schon hart an der Grenze, ob das jetzt für einen funktioniert. Aber ich glaube, diese Kategorie, die jetzt da mehr und mehr kommt, mit eigentlich EP801 zum Beispiel und einem großen Motor, aber ich frage mich manchmal auch, wie sie das jetzt machen, aber dann halt auf einmal 20,5, 21 Kilo. Ich glaube, diese Kategorie kann sich am Ende durchsetzen. Und wird jetzt auch spannend, wie halt Industrie, wie wir als Magazine, Medien, wie das eingeordnet wird und wie das dann weitergeht. Ich glaube, dieser Hype oder dieses Thema bleibt, wird sich aber noch so ein bisschen mehr aufdröseln, auch in der Sprache, so dass es da irgendwie, glaube ich, spannend bleibt, irgendwie am Ball zu bleiben und wie sich ja, wie dann auch die einzelnen Hersteller aufeinander reagieren.
Aber auf Aufdröseln steht der Endverbraucher voll. Noch mehr Bike-Kategorien.
Ja.
Immer mehr. Aber hast du eine harte Grenze? Kann man das überhaupt abgrenzen? Was ist ein Light-EMTB? Wo hört es auf? Wo fangen die richtigen
also, EMTBs an? Für mich, ich persönlich mache es über den Motor und sage halt einfach, ein Light-EMTB ist bis 60 Newtonmeter und sollte meiner Meinung nach ein Gewicht von 20 Kilo haben. Vielleicht auch mal 20,5, je nachdem, wenn es jetzt ein günstiges Rad mit Alurahmen ist, dann finde ich das auch legitim. Aber es geht natürlich so ein bisschen einher mit dem Konzept. Leichterer Motor, kleinere Batterie, weniger Drehmoment. Das ist für mich so die Idee hinter Light EMTB, zu sagen, man geht über das Aggregat und über den Motor und jetzt nur nebenher über irgendwie Parts. Und jetzt sieht man halt, dass Marken mit fettem Motor auch diese Gewichte schaffen. Und das ist aber von dieser Ursprungs-Light-EMTB-Idee, zu sagen, man hat weniger Power und auch so ein bisschen andere Use Case. Das ist für mich nicht dieser klassische Light-EMTB-Gedanke.
Jetzt habe ich ja zu dem einen oder anderen Fahrradhersteller echt guten Draht. Ich darf jetzt keinen Namen nennen. Die bringen Light-EMTB mit 65 Newtonmeter. Das ist jetzt laut deiner Kategorisierung kein Light-EMTB mehr. Das ist, da fängt schon an, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ne?
Da hängt schon voll. Voll. Also wenn jetzt diese Marke mit 65 Newtonmeter und einem 800 Wattstunden Akku kommt, was einfach keinen Sinn machen würde, dann fände ich das auch spannend, wäre für mich kein Light-EMTB. Wenn das jetzt ein 400 Wattstunden ist mit 65 Newtonmeter und der Motor ist echt leicht und passt auch von diesem Gesamtkonzept in diese Sparte rein, klar, dann wird es unter diesem Light-EMTB Deckmantel oder Wortkategorie am Ende laufen. Aber ich glaube auch, dass wir selber noch nicht hundertprozentig unser Wording haben, wie wir jetzt damit umgehen, zu sagen, was passiert denn mit den Rädern, jetzt auch zum Beispiel mit dem neuen DJI-Motor, wenn man auf einmal ein Rad hat mit voller Power, das aber trotzdem leicht ist, das trotzdem per Definition an diese Light-EMTBs mit nur 50, 60 Newtonmetern rankommt.
Ja, bist du schon gefahren, das DJI-System?
Nein, nur auf der Eurobike kurz am Stand, aber noch nicht im tatsächlichen Trail-Ansatz. Wir bekommen jetzt...
Ja, aber finde ich auch spannend.
Ja, wir bekommen jetzt
aber am Ende wird so Testrad. Sein, wie immer, dass der Kunde an der Ladentheke entscheidet, glaube ich. Also es gibt ja viele Sachen, wo man dachte, ach, das wird cool, so Plusreifen war ja mal so ein Thema und so. Fettbikes,
genau.
Alles wieder verschoben,
und
die Leute haben es einfach nicht gekauft.
Und da tut mir auch der Händler mit am meisten leid, oder was heißt leid? Es ist da die größte Herausforderung, auch für die Hersteller, die Händler so zu briefen und denen zu verklickern oder die tatsächlich davon zu überzeugen, dass die das abfeiern und sagen, okay, wir ordern die Räder erstmal und wir drehen die auch mit Überzeugung dem Kunden an. Weil, wie du sagst, am Ende stehst du an der Ladentheke und da kommt jemand und sagt, ich habe 5.000 Euro für mein E-Bike. Damit bekommst du schon mal kein Light-EMTB bei einer Fachhandelsmarke. Damit fängt es ja an. Dann gibt es zwar Lightbikes mit Bosch-Motor, aber das ist ja auch immer noch so ein Totschlagargument irgendwie für deutsche Qualitätsarbeit. Und dann bist du am Ende an dem Punkt, warum soll ich für ein Rad, was weniger Power, weniger Newtonmeter, kleineren Akku hat, das teurer ist. Also warum soll ich für ein nur leichteres Rad so viel mehr Geld ausgeben, wenn einfach auch klare Nachteile, so empfinden es, denke ich, viele, die jetzt vielleicht auch nicht super sportiv unterwegs sind, wenn so viele Nachteile damit einhergehen, warum sollte ich dann diesen Preis in Kauf nehmen?
Ja, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, wahrscheinlich nicht. Vor kurzem mit dem Guido Tschuck gesprochen, der ist ja Brand Ambassador für HEPA, die machen auch E-Bikes. Oder HEFA spricht es sich, glaube ich.
Ja.
Und der sagt auch, er versteht diesen Light-EMTB-Hype überhaupt nicht. Der sagt, du kannst ja auch in einem Autohaus, wenn du dir einen Porsche anguckst, und dann sagt der Verkäufer zu dir, wir haben dasselbe Modell übrigens auch mit 50 PS, kostet aber mehr. Er sagt, der wird ja auch keiner kaufen.
Ne? Ja.
Aber gut, bleibt spannend. Also ich habe auch hart Bock auf ein Light-EMTB, aber ob es wirklich dann den Weg in meinen Mountainbike-Alltag schafft, wird sich rausstellen. Weiß man nicht.
Und ich glaube, es kommt alles auch stark auf diese Federwegskategorien an. Also ich bin Light-EMTBs gefahren oder generell EMTBs, mit wenig Federweg. Da habe ich keinen Spaß dran. Also warum soll ich ein 120, 130 Millimeter E-Bike fahren? Das geht für mich schon mal nicht aus, weil dann fahre ich halt lieber ein Pushbike, Biobike, wo ich mich selber auch mal richtig anstrenge und oben massiv schwitze und dann auch mal kurz irgendwie warte, bis ich in den Trail fahre und vielleicht auch nicht jeden Trail damit fahren kann, weil es es einfach nicht hergibt. Aber ich finde, so ein gewisses Mindestmaß an Federweg sorgt auch teilweise dafür, dass gewisse Konzepte erst aufgehen. Und für mich habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgefunden, dass das einfach so eine Enduro-Kategorie als E-Bike für mich einfach am meisten Spaß macht, weil andersrum halt das Biobike in der Kategorie am anstrengendsten ist, das zu fahren. Wenn du irgendwie ein 16 ja. Kilo Biobike hast, dann kannst du auch ein 19, 20 Kilo Leide-MTB fahren. Und da muss ich sagen, damit habe ich mehr Spaß als mit einem Bio-Enduro.
Mhm. Ja. Ja, stimmt, aber das ist wieder der Punkt, wo man wieder auch an andere Nutzer denken muss, weil es gibt ja auch E-Rennräder. Oder, ja. Oder das ist jetzt der völlige Quatsch. Was willst du mit einem E-Rennrad, bis ich bei einem Shooting auf Mallorca an der Passstraße stand und dann kam da so eine muntere Rennradtruppe mit E-Rennrädern hoch. Und dann habe ich gedacht, ja. Geil.
Genau für eigentlich die ja mega schön, gell?
Ja, dass die dann einfach ihre Runde fahren können und nicht vor der nächsten Passstraße Schiss haben müssen. Oder auch, weiß ich nicht, fährst mit deiner Freundin, die fährt aber nur zweimal im Jahr Rennrad, kann dann trotzdem mit dir mitfahren. Das finde ich schon, find ja. schon super.
Ja, ja, das stimmt. Meine Freundin fährt auch super viel E-Bike. Die hat es tatsächlich als ja, Transportmittel, nutzt sie das, wie glaube ich viele inzwischen in der Stadt. Ich meine, die ist so alt wie ich, die hat ein eigenes Pferd, das auf dem Hof steht, so 12, 13 Kilometer weit weg. Das ist aber mega der Anstieg, bis man da oben ist, und die hat so einen Flyer mit, ich glaube, Panasonic Motor, der hat irgendwie 90 Newtonmeter, und die liebt's. Die fährt immer Turbo, immer Full Power und tritt da rein, überholt jeden Rennradfahrer mit einem Grinsen und feiert das und nutzt es halt einfach als ihren Autoersatz, und das ist irgendwie auch geil. Hat jetzt wenig mit Mountainbiken zu tun, aber das finde ich halt auch schön zu sehen, diese Begeisterung und Möglichkeiten, die dann halt diese komplette E-Bike-Welt hat, die uns jetzt natürlich komplett irgendwie umfasst in der Radindustrie, dass einfach so viele das abholt, egal ob das jetzt Hardcore-Mountainbiker sind oder Alltagsradler.
Ja, ja, aber ich kenne eigentlich keinen, der E-Bike doof findet, nachdem er es probiert hat. Also ich habe ja auch so eine Radsportgruppe, die haben mich immer so gedisst, wenn ich E-Biken gehe und gar nicht und was bist du für ein Honk und nee, wir machen noch richtigen Sport. Mittlerweile haben die alle E-Bikes. Also, naja. Ja. Du hast gerade von deiner Freundin und dem Pferd und Trier gesprochen. Das ist deine Heimat, ne? Du kommst aus der Ecke von Trier.
Genau, voll. Ja, ich bin
und
auch da ziemlich.
Du bist immer noch voll aktiv in einem Verein unterwegs, glaube ich. Da geht dein, ja. Der Rest Freizeit, den du noch hast, der geht da rein, oder?
Genau, das bisschen Freizeit, was dann noch bleibt, neben Arbeit, Pendeln, Radfahren, geht dann viel in den Verein, aber natürlich auch in irgendwie familiäre Verpflichtungen, Freundinnen, Freunde hier in Trier. Also das Leben spielt sich schon komplett hier ab für mich, deswegen ist es schon so, ich habe eine Zweier-WG in Stuttgart und wohne da zeitweise, aber es ist schon absolut so, so viel wie nötig nur und so viel wie möglich in Trier. Genau, bin da noch im Vorstand vom Radsportverein, der eigentlich so ein bisschen seine Wurzeln eher im Rennrad-Lizenzwesen hat. Also eigentlich typischerweise so die Rennrad-Racer, zu denen ich mich jetzt auch nicht gar nicht zähle. Also ich bin jetzt nicht so der Crit-Fahrer, der irgendwie sonntags im Kreis fährt auf dem Rennrad. Aber so prinzipiell geil finde ich das schon. Aber wir sind echt ein junges Vorstandsteam, 13, 14 Leute, die sich da mega, mega einbringen für den Radsport, für den Verein, und haben da viel vorangebracht, sodass wir jetzt auch irgendwie inzwischen breiter aufgestellt sind und auch viele so 40, 50-jährige Jedermann-Fahrer, Fahrerinnen haben und einfach so in der Breite viele dazugewonnen haben, auch nochmal neues Kinder- und Jugendtraining aufgezogen, auch gute Jugendtrainer an Bord, und das macht mir einfach Spaß, da irgendwie was ja voranzubringen und zurückzugeben. Ich bin, glaube ich, seit 2019 im Verein, also jetzt 6 Jahre und 5 Jahre davon im Vorstand, 2 im Geschäftsführenden, also da schon irgendwie mitverantwortlich für die Geschicke, auch viel Verantwortung, viel Zeit, viel Arbeit, aber ja, oft hat man auch das Gefühl, dass man damit ja einfach was zurückgeben kann und die Leute das feiern, was man macht, und am Ende ist es natürlich nur ehrenamtlich nebenher, und manchmal nimmt man es auch zu ernst, aber es ist schon mega cool, da einfach Sachen ja voranzubringen.
Voll cool. Ihr habt auch so eine Art kleinen Bikepark da mal gebaut, oder? Hast du erzählt, so eine große Fläche mit Jumps das, und so?
Das war tatsächlich quasi in meinem Heimatort, nicht in Trier, sondern es ist so 12 Kilometer, einmal über einen Berg drüber, in Pluwig. Und da haben, das war eigentlich so eine bisschen Initiative von ein paar Kids, die gesagt, oder die immer auf so einem Bauschutthof oder weißt du, so neben so einem Neubaugebiet, wo einfach der Dreck lag. Und die sind immer über diesen Berg gefahren. Dann hat man da angefangen, so ein paar Hügel zu bauen. Und irgendwann hat halt die Gemeinde versucht, kurz das irgendwie richtig aufzuziehen. Das hat dann alles nicht so funktioniert. Aber irgendwann hat man es dann, glaube ich, einfach gemacht. Und dann, es ist kein Pumptrack, es ist keine Dirtbike-Strecke, aber es ist eigentlich so ein Starthügel mit einem Table in 3 Höhen. Dann so einem viel zu großen Anlieger, den man eigentlich voll scheiße fährt. Aber es macht den Kids eine riesen Gaudi. Es ist cool, um sich ranzutasten. Es gibt kleine und große Sachen und es ist so zum Treffpunkt geworden, obwohl es echt mit wenig Arbeit, quasi keinem Geld. Also da gab es einen Bautag, wo 2 von der Feuerwehr dabei waren mit dem Bagger und irgendwie die Kids sich getroffen haben und ein Gemeindediener, Gemeindehelfer heißt es, glaube ich, sich da eingebracht hat. Also einfach so aus dem Kleinen entstanden, aber es muss halt irgendwie nicht der 40.000 oder 300.000 Euro asphaltierte Velo Solutions Pumptrack sein, zwingenderweise, um halt Spaß zu haben und die Leute zum Radfahren zu bringen. Also auf so ein Projekt hätte ich auch Bock, das irgendwie mal in Trier anzugehen, da waren wir jetzt dran, aber das sind natürlich Kostenfaktoren, die Möglichkeiten von einem kleinen Dorf, Gemeinde jetzt einfach überschreiten. Aber das ist einfach ein geiler Treffpunkt geworden. Und im Verein ist es auch so, dass man sieht, mit so kleinen Projekten, letztes Jahr haben wir so ein Nachwuchs-Radsport-Festival gemacht, einfach auf so einem riesigen Platz mit Spielen und Challenges und so Skill-Sachen wie Rampen fahren, über so eine Wippe fahren, Slalom fahren, auch mit 3 Vereinen zusammen. Es gibt noch einen weiteren sehr guten Radsportverein bei uns in Trier, wo ich auch Mitglied bin, die im Stadtwald Strecken pleggen und dann 2, 3 Downhill-Strecken quasi gebaut haben. Und die wurden jetzt leider bei einem Unwetter vor 2 Wochen mehr oder weniger verschüttet, weil es da so ein ganz zentrales Unwetter über diesem Wald gab und eigentlich alles kaputt gemacht wurde. Aber mit denen zusammen hatten wir halt diese Aktion gemacht und da waren 50, 60 Kids, und das ist halt wieder so ein Moment, wo man dann denkt, hey, das ist geil, was wir machen, klar, ist viel Arbeit, aber es ist halt mega gut und wichtig, dass ja irgendjemand sich quasi die Mühe gibt und am Ende da geile Projekte draus entstehen.
Voll. Mega wichtig, dass die Kids einen Platz haben, sich zu treffen, und eigentlich müssen die Offiziellen das auch mal checken, dass sie nicht viel Geld in die Hand nehmen müssen, sondern es einfach nur erlauben. Also die Kinder und die Jugendlichen und selbst wir Erwachsenen, wir sind ja blöd genug, um unsere eigenen Sportstätten zu bauen, in Eigenregie. Wir brauchen halt nur die Möglichkeit.
Wir brauchen eigentlich nur Akzeptanz, ein klein bisschen Wertschätzung und irgendwie die Möglichkeiten zu sagen, hey, ihr habt eine Fläche, weil mehr ist es ja oft nicht. Und so war es hier in Pluwig auch, das sind, keine Ahnung, 40 mal 40 Meter. Und das ist eine Fläche, die wird nicht gebaut, das ist halt zwischen Mehrzweckhalle, Turnhalle und Neubaugebiet. Da darf eh nichts hin. Daneben ist so eine Streuobstwiese. Warum nicht? Da störst du niemanden. Ja. Und in die andere Richtung, 30 Meter weg, ist halt ein Spielplatz. Und da ist aber halt ein Spielplatz für alle, die irgendwie das machen wollen. Und es ist schön zu sehen, dass, obwohl das jetzt nicht professionell mega geil umgesetzt wurde, dass es halt trotzdem angenommen wird und halt voll gut genutzt wird.
Ja, also zu dem Thema Politikversagen im Hinblick auf Förderung von Mountainbike-Strecken können wir einen eigenen Podcast mal machen. Aber ich finde, mit diesen doch optimistischen Worten deinerseits, dass es geil ist, was ihr da gemacht habt und so, können wir hier einen Schlussstrich setzen, weil ich fand es ein super informatives Gespräch mit dir. Ich habe wieder was dazugelernt. Also die Stunde war nicht umsonst, fand ich gut.
Auf jeden Fall, sehr
mega,
schön.
Ich freue mich mega, wenn wir uns am Wochenende beim Prosecco sehen.
Auf jeden Fall. Ja, so ist es. Auf dem Domplatz, das Leben genießen, die Sonnenbrille ist eingepackt. Auch wenn ich letztens eine habe auf dem Autodach liegen lassen am Rastplatz, aber ich habe noch eine. Ja, nee, das wird gut. Da habe ich mega Bock drauf, dich am Wochenende wieder zu sehen und gegenseitig über die Trails zu scheuchen.
Cool. Lukas, dann einen angenehmen Resttag. Start gut rein und trink noch einen Kaffee.
Geil, Dennis. Danke dir. Mach's gut und bis bald.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.